Herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast beim Podcast für mehr Erfolg im Business oder wenn du mit der Audiospur heute dabei bist, vielleicht uns auf dem Ohr hast, auf dem Weg unterwegs zur Arbeit oder zum nächsten Termin bist. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast eben zu Gast zu haben und zwar, ich sag mal den Namen Philipp Keil. Herzlich willkommen, lieber Philipp.
Mehr Erfolg im Business, der Podcast. Mit Andreas Buhr.
Hallo Andreas.
Deswegen besonders als Gast, weil Philipp Keil einen Berufswunsch sich erfüllt hat, der natürlich der geheime Wunsch wahrscheinlich von vielen Kindern war, übrigens meiner auch, mal Pilot sein. Ja? Wenn der Eisenbahnführer nicht geklappt hat, der Feuerwehrmann nicht geklappt hat, da muss es wenigstens beim Piloten hinhauen. Ich hätte es andersrum sagen müssen, denn ich weiß ja, als Pilot brauche ich wahnsinnige Voraussetzungen, um das eben zu erfüllen. Für mich hat das nie gereicht, deswegen freue ich mich sehr, den Philipp heute als Berufspiloten, als Speaker-Kollegen, als Top 100-Speaker und als Buchautor zu Gast in unserem Podcast zu haben. Lieber Philipp, was sagst du zu der Anmoderation? War das okay für dich?
Ja, das geht schon mal runter wie Öl. Am besten, du sprichst einfach weiter und ich sag nichts.
Wir wollen das hier andersrum machen. Ich bin ja mit der Anmoderation sozusagen schon durch. Und ich habe mir mal angeschaut in deinem Profil und bin dabei auf eine Aussage gestoßen, die mich neugierig macht. Und mit der fange ich mal an. Du schreibst an einer Stelle, Routine und Kontrolle sind wichtig im Cockpit. Was Piloten aber auszeichnet, ist der Umgang mit dem genauen Gegenteil. Das hat mich stutzig gemacht und du hilfst mir vielleicht und unseren Zuhörern und Zuschauern mal zu verstehen, was heißt das, der Umgang mit dem genauen Gegenteil von Routine und Kontrolle? Musst du doch mehr improvisieren, als wir alle denken?
Naja, sagen wir es mal so. Die Luftfahrt zeichnet aus, dass wir eine Routine entwickelt haben, wo Flüge einfach von A nach B verdammt sicher, verdammt zuverlässig durchgeführt werden. Ja, das war ein langer Weg dorthin, dass wir heute da sind, dass wir sagen, jeder Flug ist eigentlich Routine. Ja, also diese Routine haben wir uns hart erarbeitet, weil dadurch passieren kaum noch Fehler. Und dadurch passieren kaum noch Abstürze in der Folge. Aber ein guter Pilot zeigt sich halt eben nicht auf dem Routineflug von München nach Mallorca, sondern der zeigt sich eben genau dann, wenn mal nicht alles nach Routine läuft. Und das muss ja gar nicht unser Fehler sein. Das muss ja gar nicht bedeuten automatisch, Mensch, jetzt haben die da im Cockpit irgendwas versemmelt, sondern es sind ja ganz viele äußere Faktoren in meinem Job, auf die habe ich gar keinen Einfluss. Schlechtes Wetter, ja, ein schwieriger Anflug, meinetwegen Fehler von dem anderen, vom Fluglotsen, von dem anderen Piloten. Ja, und immer dann, oder ein Systemausfall an Bord, ja, gibt es immer wieder. Und meistens bekommen die Passagiere davon gar nichts mit. Aber für uns sind das ganz außergewöhnliche, schwierige Situationen, wo man sich vorstellen muss, du bist immer in deiner Routine drin. Und plötzlich passiert halt da oben in 13 Kilometern irgendwas, was du nicht auf dem Schirm hattest, gar nicht auf dem Schirm haben konntest. Und dann musst du umschalten. Und dieses, im Fußball sagt man ja Umschaltspiel, ne? Und genau dieses Umschaltspiel findet bei uns im Gehirn eben auch statt. Und genau in diesen Situationen sind wir als Team halt da wirklich gefordert. Das macht es vielleicht noch ein bisschen anspruchsvoller, weil Flugzeuge sind nun mal so gebaut, ja, dass wir da vorne nur als Team die Maschine wirklich sicher steuern können. Und das ist aber gleichzeitig auch ganz ehrlich der Reiz, den es als Pilot ausmacht, dass es nicht immer Routine ist, sondern dass es sich in diesen Situationen zeigt, was hast du da auf der Pfanne? Was kannst du als Pilot bringen?
Und übst du das? Trainierst du das als Pilot? Ich meine, das sagst du so einfach, außerhalb der Komfortzone sein und außerhalb der Routine sein. Du hast ja dann, glaube ich, wenig Zeit und kannst nur eine Entscheidung treffen, wie sonst auch. Und die kann sich ja enorm schlimm auswirken. Scully scheint das ja irgendwie, wenn ich das so gesehen habe, in New York richtig gemacht zu haben. Oder meine Frage konkret, wie trainiert ihr das? Gibt es dann Training dafür?
Absolut. Also wir schießen uns immer wieder regelmäßig absichtlich aus unserer Komfortzone raus. Nämlich immer dann, wenn wir in den Flugsimulator gehen. Ja, das müssen wir alle 6 Monate machen. Und da wird eben nicht dieser Routineflug von München nach Mallorca durchgespielt, sondern alles, was Gott verboten hat. Ja, Triebwerksausfall, Feuer, Evakuierung, Startabbruch. All die Sachen, die uns wirklich fordern. Und wo sich eben dann am Ende des Tages das gute Team zeigt. Und ich glaube, wenn du dir auch selber immer wieder in deinen vielen Berufsjahren aufs Neue bewiesen hast, dass du mit solchen verdammt schwierigen Situationen umgehen kannst, dann wirst du halt auch tatsächlich auf Linie sicherer, wenn tatsächlich mal solche Situationen vorkommen, wo du sagst, okay, das ist jetzt kein Simulator, du kannst jetzt nicht mal eben rechts ranfahren, jetzt kommt es drauf an, dass du dein Können zeigst.
Was war so die schlimmste Situation in deiner praktischen Flugerfahrungszeit, die dir passiert ist?
Ja, ich hatte tatsächlich 2009 einen Flug, der ja mein Leben verändert hat, wo es tatsächlich zu einer Situation kam. Rein statistisch erlebt das kaum ein Pilot. Ja, ich habe da das große Los gezogen, wenn man so will. Ich hatte direkt nach dem Start in Ägypten am 24. Februar 2009 einen Strömungsabriss. Wir sind in eine Windscherung reingekommen. Also es ist eine andere Luftschichtung, wo der Wind plötzlich nicht mehr von vorne kommt, sondern der dreht um 180 Grad und kommt von hinten. Was bedeutet, dass dein ganzer Auftrieb an den Tragflächen halt von einer Sekunde auf die andere
abreißt.
Abreißt. Ja. Und dann hast du halt in so einem Flugzeug die Aerodynamik wie ein Klavier. Also dann geht's einfach abwärts. Das Besondere und das Schwierige an der Situation war, wir sind gerade erst gestartet gewesen. Es war 150 Meter über Grund, was dir effektiv als Pilot in so einer Situation eine Reaktionszeit von 2 Sekunden einräumt. Danach ist es ganz ehrlich, danach ist es vorbei. Ja.
Und du reagierst dann wie? Gibst Vollgas und Schub oder irgendwie landest wieder?
Die Nase des Flieges nach unten, ja, das ist die Besonderheit. Also es geht abwärts. Eigentlich das, was du überhaupt nicht möchtest, ist nach unten. Und genau das musst du aber machen. Du musst die Nase des Flugzeugs nach unten drücken, um aus dieser schwierigen Fluglage rauszukommen. Ja? Denn nur so hast du Chance, dass du wieder den Auftritt in die Tragflächen bekommst und wieder durchstarten kannst. Und wir sind direkt wirklich vor den Sanddünen der Wüste. Es gibt da so Bilder, die vergisst man nicht im Leben. Und so diese Sanddünen der Wüste, wie die so auf uns zugeschossen kamen, das war tatsächlich ein Bild, werde ich nicht mehr vergessen. Und direkt vor diesen Sanddünen habe ich gemerkt, okay, jetzt hast du wieder Auftrieb. Hab den nochmal so Top Gun-mäßig hochgezogen, den Flieger. Und ich meine, heute kann ich drüber schmunzeln. Damals kannst du dir vorstellen, das war schon in dem Moment eine harte Nummer. Aber es haben alle überlebt, ja, waren alle noch angeschnallt, war ein bisschen Achterbahnfahrt, aber am Ende des Tages haben wir es dann alle geschafft.
Jetzt gibt es ja in unser aller Leben sogenannte Prüfsteine, wie ich die nenne. Es gibt Schlüsselsituationen und manchmal auch Schlüsselpersonen, die unser Leben verändern. Häufig ist das zufällig? Wir haben das gar nicht geplant. Das passiert einfach. Vielleicht war das ein solcher Moment. Du sprichst eben selbst davon, dass das dein Leben verändert hat. Und zwar wie?
Ja, das, was du Prüfsteine oder Schlüsselmomente nennst, das nennt man in der Luftfahrt Decision Points. Ja, also Entscheidungspunkte. Ganz klar, wenn du da oben mit 13 Kilometern ein Problem hast, dann kannst du nicht rechts ranfahren. Das heißt, in dem Moment musst du eine Entscheidung treffen. Weil die Entscheidung nimmt dir halt auch niemand ab. Ne? Daher dieser Begriff Decision Points. Wie hat mich das geprägt? Also im ersten Moment ist das natürlich keine schöne Erfahrung, braucht man nicht sprechen. Ja? Aber auf der anderen Seite hat sich daraus in meinem Leben eigentlich sehr, sehr viel Positives ergeben. Weil wie ich vorher schon angedeutet habe, wann immer du dir im Leben beweist, vielleicht auch durch Grenzerfahrungen, dass du solche Situationen im Leben meistern kannst, dann macht das etwas Positives mit dir. Es zeigt dir, hey, was hast du eigentlich für Potenziale, von denen du noch gar nichts wusstest und wie kannst du die auch in deinem Leben noch nutzen? Und so kam dann, das war der Zündfunke, der zum Beispiel dann mein Buch ins Rollen gebracht hat, dass ich gesagt habe, Mensch, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Du hast überhaupt in deinen 8000 Flugstunden so viel erlebt, auf 4 Kontinenten, ja, so viel facettenreiche Erfahrungen, die haben dich als Mensch geprägt. Du bist ja nicht der Pilot als Beruf, ja, sondern irgendwie prägt dich ja alles, was du erlebst, ja, auch als Mensch. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben, Du bist der Pilot, weil ich halt auch glaube, dass wir im Leben immer eine Wahl haben an diesen Decision Points des Lebens. Ja. Und dann habe ich mal gedacht, Mensch, als Pilot hast du Verantwortung, du musst Entscheidungen treffen, du musst ein guter Teamplayer sein, du musst gut kommunizieren. Das sind eigentlich alles Sachen, die brauchst du auch als Führungskraft im Unternehmen. Ja. Und daraus entstand dann diese Idee zu sagen, bring mal das auf die Bühne und erzähl mal den Unternehmen von deinen Erlebnissen, von deinen Erfahrungen.
Schöner Vergleich. Also ja. Der Vergleich Unternehmen und Wirtschaft und Sport, den gibt es ja häufig. Den Vergleich zur Fliegerei finde ich spannend. Ich würde direkt mal anknüpfen wollen und sagen, Vergleich, wenn du jetzt zum Beispiel den Begriff Erfolg für dich definieren solltest, sagen wir mal mit deinen Erfahrungen, die du als Pilot hast, als Autor, als Redner hast, Was sind so Definitionen, die dir dazu einfallen? Und welche Rolle spielt Leidenschaft in dem Spiel?
Also Erfolg würde ich jetzt so definieren, wenn du die Ziele in deinem Leben mit deinem eigenen Zutun durch deine Leistungen erreichst. Also nicht durch Glück, ja. Ich habe nicht, mein Ziel ist meinetwegen, ich will Millionär sein, dann gewinne ich im Lotto, hat das nicht viel mit Erfolg zu tun. Aber wenn du dir diese Millionen selber erarbeitest, durch deine eigene Leistung, dann ist das für mich Erfolg. Und so ist es eigentlich mit allen Zielen im Leben. Wenn ich durch mein Zutun, durch meine Leistungen an dieses Ziel gekommen bin, dann ist es für mich Erfolg, was auch immer dann die Ziele sind. Und ich glaube, Leidenschaft ist auch hier wieder die Triebfeder für Erfolg, weil wenn ich sowas leidenschaftslos betreibe, dann werde ich spätestens dann, wenn ich mal Gegenwind bekomme im Leben, werde ich wahrscheinlich sagen, nee, da stehe ich nicht dahinter. Also ich kenne auch keinen Piloten, ehrlich gesagt, der so Dienst nach Vorschrift macht, sondern wir haben alle da oben eine Leidenschaft fürs Fliegen und das treibt uns auch an, aus dieser Komfortzone rauszukommen und tatsächlich jeden Tag zu versuchen, ein besserer Pilot werden zu wollen.
Jetzt haben wir beide zusammen ja vor 2 Jahren in Essen im Kolosseum auf der Bühne gestanden. Du bist zwischenzeitlich als Redner unterwegs, bringst die Erfahrung als Pilot, das ist ja deine ursprüngliche Ausbildung, wie ich gesehen habe, in diese Rednerei, in diesen ganzen Bühnenauftritt mit ein. Jetzt ist ja so die Frage Vermarktung in der heutigen Zeit. Es gibt ja unfassbar viele alternative Möglichkeiten, mich schlau zu machen. Ich könnte ja auch bei YouTube mal schauen oder im Social Media mich schlau machen. Welche Rolle spielt Marketing in deinem jetzigen Job? Was tust du konkret dafür und wie wichtig ist die Funktion auch, die Dinge, die du darzustellen hast, zu präsentieren und verkaufen zu können?
Ja, ich glaube, dass das Marketing immer wichtig ist. Es geht um Sichtweite letzten Endes, es geht um Reichweite. Es hilft nichts, wenn du gut bist, wenn du gute Ideen, gute Ansätze hast, aber du gehst nicht da raus irgendwo und verkaufst es. Ja, darum geht's.
Was machst du da konkret dafür in dem Bereich?
Ja, du möchtest die Menschen teilhaben lassen und dann musst du dir die Frage stellen, ja, wie kann ich denn möglichst viele Menschen mit meinen Inhalten erreichen? Das ist zum einen so wunderbare Vortragsabende, wie wir sie gemeinsam erlebt haben in Essen im Kolosseum Theater. Ich denke da auch zurück an diesen schönen Abend, ja, aber natürlich auch Social Media, ja, auf Podcast oder wirklich dann so Videos zu drehen. Ich habe einen Videoblog, ja, wo ich regelmäßig einfach von meinen Erlebnissen erzähle. Und das ist doch das Nächste, was unterscheidet uns von anderen. Das sind immer unsere eigenen Geschichten. Ja. Es gibt viele Piloten da draußen, die sicherlich viele Geschichten erzählen können. Aber letzten Endes macht dich deine Geschichte einzigartig. Und das mit meinem Beinahe-Absturz war sicherlich etwas, können jetzt vielleicht nicht so viele Piloten auf der Welt mitreden. Und das prägt dich, ja. Und daraus musst du Geschichten entwickeln, wo die Leute sagen: Mensch, ja, das ist nicht nur spannend, sondern in diesen Geschichten, in diesen Erlebnissen entdecke ich tatsächlich einen Mehrwert für mich. Und ich glaube, da ist das Internet, da ist Social Media ganz, ganz wichtig, um das möglichst in die Breite zu transportieren und möglichst viele Leute zu erreichen.
Was sind die Kanäle, auf denen unsere Zuhörer, Zuschauer vertreten sein sollten? Wenn dich da jetzt jemand fragt, sag mal, muss ich bei Instagram sein, bei Facebook sein? Wie ist das mit Xing und LinkedIn oder YouTube? Wo würdest du den Fokus sehen? Was ist so deine generalistische Antwort? Wo könnte sich jemand profilieren und eben für Reichweite sorgen?
Also generalistisch weiß ich nicht, weil es kommt natürlich auch immer auf den Typen drauf an. Es kommt immer darauf an, was du verkaufst am Ende des Tages. Wenn wir jetzt mal hier von uns als Speaker ausgehen, ich glaube, dass Instagram immer wichtiger wird. Ja? Facebook sehe ich da ein bisschen weniger, ja, wird ein bisschen kritischer gesehen. Instagram ist heutzutage schneller mit einer größeren Reichweite. Und LinkedIn ist, glaube ich, als Business-Netzwerk ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, auch Videos und Inhalte zu transportieren. Ja, also auch mal Artikel, die du veröffentlicht hast, da reinzustellen. Ich glaube, da ist deine Zielgruppe zu Hause. Darum sollte es gehen. Und für uns als Redner, die Leute wollen uns sehen. Ja, die wollen einfach sehen, wie ist der auf der Bühne. Und da ist ein eigener YouTube-Channel, glaube ich, auch ganz, 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 ganz wichtig.
Was sind die Themen, die Menschen, die deine Vorträge hören, gerne von dir hören wollen. Die sehen dich als Piloten, die sehen dich als Präsentator deiner Botschaft. Und du hast ja gesagt, du ziehst Vergleiche zwischen dem Pilotenleben und dem Wirtschaftsleben. Was sind Dinge, die da gefordert werden, wenn du so Briefing, Telefonate mit Kunden hast? Was kommt da vor? Was sind Begriffe, die dir häufig begegnen?
Ja, so dieses Sinnbild, du bist da oben in einem Cockpit, alle sitzen in einem Boot, ihr habt alle ein Ziel, ihr wollt da alle sicher runterkommen. Da gibt es viele äußere Faktoren, die habt ihr nicht im Griff, da habt ihr keinen Einfluss drauf. Aber das entbindet euch natürlich nicht von eurer Verantwortung. Ja? Du bist da oben und wenn in 13 Kilometern was passiert, kannst du nicht rechts ranfahren. Das heißt, diese Verantwortung, ja? Verantwortung übernehmen und Selbstwirksamkeit, ein Bewusstsein für Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Du hast das Steuer in der Hand. Ja? Du bist gefordert, jetzt eine Entscheidung zu treffen, im Team zu kommunizieren, die Menschen auch wirklich zu erreichen und gemeinsam zu versuchen, hier diese Maschine sicher runterzubringen mit all den Facetten, die dann dazugehören. Wir haben darüber gesprochen, Teamwork, Kommunikation und Fehlermanagement spielt da auch eine große Rolle. Also jeder, der glaubt, ich höre das oft zum Beispiel als Pilot, ihr macht ja keine Fehler da vorne im Cockpit. Mhm. Aber bei uns ist es nicht so. Ja, bei uns passieren ständig Fehler im Cockpit. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich weiß nicht, ob du es wissen möchtest. Du fliegst ja auch viel. Aber es gibt eine Studie, im Cockpit passieren alle 4 Minuten ein Fehler.
Ja. Ja? Na gut, solange die Menschen sicher landen, Hauptsache sie landen irgendwo sicher, am liebsten noch am Zielflughafen, das irgendwie Mund abputzen, weitermachen. Ich will noch mal auf den Begriff Verantwortung kurz eingehen. Das ist ein wichtiges Thema. Ja, das begegnet mir ja auch häufig. Sagst du den Managern, die häufig ja Verantwortung als Wanderpokal begreifen und es weitergeben und Projektion und sagen, wer die Verantwortung abgibt, die gibt die Macht ab, es geht da irgendwie gar nicht hier um meinen Claim. Was mache ich denn jetzt konkret, um diese Verantwortung zu übernehmen und wie gehe ich um damit, dass ich dann möglicherweise auch falsche Entscheidungen treffe?
Auch hier ist wieder das Team wichtig. Erzähl dir mal, wie das bei uns im Cockpit abläuft. Also da steuert schon lange nicht mehr nur der Kapitän immer das Flugzeug und trifft einsam die Entscheidungen, gibt die Kommandos an seinen Co-Piloten. Es ist so, dass wir uns heute diese Arbeit ständig aufteilen und dass wir uns ständig abwechseln. Das heißt, Perspektivenwechsel ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein in unserer täglichen Arbeit. Der Kapitän gibt regelmäßig das Steuer ab an den Co-Piloten. Mhm. Der geht dann aber nicht nach hinten und quatscht mit der Stewardess und holt sich einen Kaffee, ja, und lässt ihn da vorne allein, sondern der hockt nach wie vor natürlich da vorne im Cockpit drin, ja, schlüpft aber in die Rolle des Co-Piloten und ist gleichzeitig auch irgendwo eine Art Mentor. Ja, das heißt, der lässt ganz bewusst auch mal Fehler zu. Ich erinnere mich als junger Co-Pilot an ganz viele harte Landungen, die ich da gemacht habe. Da hätte auch der Kapitän vorher eingreifen können und könnte sagen, Mensch, fang mal früher ab oder so. Nee, sondern ganz bewusst lässt man hier auch die Kollegen, die Co-Piloten mal Fehler machen, weil ganz ehrlich, das sind diese Situationen, an die ich mich heute so viele Jahre später noch erinnere. Und ich glaube, das ist so eine Idee, so ein Sinnbild dafür, wie es auch im Unternehmenscockpit idealerweise laufen sollte, wo die Führungskraft nicht an der Verantwortung klebt und wo es darum geht, ja, Fehler sind gut, lass uns diese Fehler machen und lass uns schauen, wie uns diese Fehler, diese Erfahrungen in unserer Entwicklung helfen. Und versuch mal als Kapitän, als Führungskraft, öfter mal die Perspektive zu wechseln. Das bringt nicht nur dem Co-Piloten, sondern auch dir, weil du plötzlich als Führungskraft endlich mal eine andere Perspektive, einen anderen Blickwinkel auf gewisse Dinge siehst. Das bringt ja auch dich weiter.
Andere Aussichten auf ein Thema verändern die Einsichten, hat mal einer meiner Lehrer zu mir gesagt. Spannender Punkt. Und ich finde spannend, dass du das Thema Fehler ansprichst, gerade als Pilot, weil wir sprechen ja häufig davon, 90% sind besser als 100. Sage ich immer in Anführungsstrichen, klar, wenn wir 100% erreichen können, dann wollen wir das, aber das kommt eben so gut wie nie vor. Und deswegen ist so unser Credo, wenn du 90 hast, vielleicht wenn du 80 hast, Hermann Simons spricht sogar von 70%, dann können wir schon dankbar sein. Ausnahme sind immer Piloten und Ärzte, denn da werden ja so Aussagen gemacht, wie wenn der zu 90% landet, habe ich zu 10%, weiß ich nicht, meine Gesundheit gefährdet. Und bei Ärzten ist das ja ganz genauso. Von daher sehr spannend, dass du das so sympathisch zugibst. Ich würde ganz gerne nochmal die Frage stellen, wenn ich mehr über Philipp Keil wissen will, dann kaufe ich sein Buch. Und das heißt?
Du bist der Pilot.
Du bist der Pilot. Kommt mir so vor, als wenn es um so ein Thema gehen könnte wie du bist der Chefregisseur deines Lebens oder sowas. Ich habe es nicht gelesen, ich gebe es zu. Ich habe es hier bei uns in der Bibliothek liegen. Wir gucken da immer wieder mal zwischendurch rein. Ich habe es noch nicht komplett durch. Was sind so die Kernaussagen des Buches?
Ja, du machst zu wenig Urlaub. Das wäre eine super Urlaubslektüre für dich, Andrea. Also, du bist der Pilot. Ja,
mein Lesestapel ist hoch, das sage ich dir.
Genau um die Sachen, die du sofort mit einem Piloten verknüpfst, wo du wirklich sagst, okay, da ist ein Pilot authentisch in seiner Welt. Das sind die Kernexpertisen eines Piloten. Sprich, übernimm die Verantwortung, und Vertrauen ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Vertrauen in uns selbst, wenn es darum geht, Ziele zu verfolgen, den Mut zu haben, den ersten Schritt zu tun, um diese Ziele zu erreichen, aus dieser Komfortzone auch mal rauszugehen, ja, um Lösungen zu finden, um Entscheidungen zu treffen, die einfach notwendig sind, aber auch Vertrauen wirklich ins Team. Nochmal, im Cockpit hocken wir zu zweit, das klappt nur zu zweit, wir sind aufeinander angewiesen, und wenn dann hier das mit dem Vertrauen nicht klappt, dann ist das schwierig, und deswegen wechseln wir ständig die Rollen, deswegen wechseln wir uns ständig ab, weil nur so hat zum Beispiel auch der junge Co-Pilot das Vertrauen in sich selbst, in die eigenen Fähigkeiten, wenn er Erfahrungen sammelt. Und dieses Vertrauen, wenn ich das in mich selbst habe, erst dann schaffe ich es auch, Vertrauen in andere zu haben. Und das ist auch so ein Aspekt, den ich in dem Buch aufgreife.
Gut, das heißt also, für mich ist dort zu lernen und zu finden, ich kann mein eigener Pilot sein. Oder?
Ja,
ich bin in der Lage, mein Leben selbst zu gestalten, mein Leben in die Hand zu nehmen, zu handeln. Das ist immer besser als zu jammern. Also machen ist stärker als meckern, so sinngemäß, oder?
Nur wenn ich das Steuer selbst in die Hand nehme, dann kann ich mein Leben auch selber lenken in die Richtung, in die ich möchte. Und es ist jetzt nicht nur dieser beinahe Absturz, den ich 2009 hatte, sondern es geht in meinem Buch wirklich auch von der Schulzeit schon angefangen. Ich war ein katastrophaler Schüler. Geht es wirklich bis zum heutigen Tage? Was hat mich da begleitet? Welche Hürden, Herausforderungen gab es in meinem Leben? Und was sind so diese Prinzipien, diese Überzeugungen, die ich erlangt habe in all diesen Jahren, das, was mich geprägt hat.
Sehr spannend. Und was ich mitnehme und für mich lerne, ist, dadurch, dass ich meinem Co-Piloten das Vertrauen gebe, wird er selber besser und sicherer und wahrscheinlich am Ende auch Pilot, oder? Muss ja so sein. Ein Co-Pilot ist ja nicht ewig Co-Pilot. Der wird ja irgendwann Pilot werden wollen. Ist das so?
Ja, natürlich. Also,
der übt quasi. Wenn du so willst, wie so eine Coaching-Situation, der guckt zu, du guckst zu und irgendwann wechselt ihr die Stühle. Muss ich mir das so vorstellen?
Okay. Ja, absolut. Aber wobei, also ich meine, wenn wir mal in die Statistik auch wieder gucken, auch hier, keiner möchte gerne was über Abstürze hören, aber da lernen wir am meisten, aus Fehlern lernen wir am meisten. Und wenn wir in der Luftfahrt mal gucken, was war denn eigentlich los, wenn die abgestürzt sind? Und vor allen Dingen, wer saß denn am Steuer, wenn die abgestürzt sind, dann stellen wir fest, in 80% aller Abstürze saß der erfahrene Kapitän am Steuer, ja, und nicht der Co-Pilot.
Ja, schön. Schöne Aussage. Und auch beruhigend, denn wer weiß, was passiert wäre oder passieren würde, wenn es der Co-Pilot wäre. Ja. Wahrscheinlich wäre das auch dann ein gefundenes Fressen für die Presse. Ich komme zum Bonus-Track, wie wir das nennen. Ich habe so zwei Abschlussfragen und möchte da natürlich ganz am Ende von dir noch wissen, was die Streifen am Ärmel deiner Uniform, ich hätte fast Sakkos gesagt, zu bedeuten haben. Kannst du ja gleich zum Abschluss nochmal sagen. Also es sind drei Streifen, das habe ich schon gesehen. Und ich denke, du hast dafür auch eine Erklärung. Meine erste Frage ist, was tut der Philipp Keil demnächst das erste Mal? Wie bleibt er lernender? Und die zweite Frage ist, gibt es Dinge, von denen du dich verabschiedest?
Also was ich jetzt seit kurzem das erste Mal gemacht habe, ist jeden Morgen meine große Tochter in den Kindergarten zu bringen.
Gut, okay.
Ja, also sehr löblich. Jeden Morgen ein kleiner Spaziergang, die ist jetzt in den Kindergarten gekommen. Und ich habe für mich auch festgestellt, Mensch, so ein bisschen Frischluft gleich früh am Morgen ist gar nicht so hinderlich. Bei Wind und Wetter, die liebt das. Und Papa muss da jeden Morgen raus und es ist gar nicht so verkehrt, ja.
Gut, und gibt es Dinge, von denen du dich verabschiedest, wo sagst du so, das habe ich jetzt gehabt zu haben, befreit vom haben müssen, sinngemäß?
Nein, Andreas, da muss ich passen. Da gibt es tatsächlich nichts, wo ich sage, nee, davon habe ich mich jetzt verabschiedet. Das ist das große Laster, was ich endlich hinter mich gelassen habe. Das heißt nicht, dass ich total brav bin und keine Fehler habe, aber ich kann das alles ganz gut vertreten, was ich da so mache.
Jetzt bist du mit 22 einer der jüngsten Verkehrspiloten in Deutschland gewesen. Ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Ich schätze dich mal so auf 32, kann das sein?
Das ist ja auch
wahnsinnig zu verstehen. Ich kann es natürlich sagen, weil ich es hier stehe. Aber sag noch mal, wie alt bist du jetzt und wie sieht die Zukunft aus, des Philipp Keil?
Ich werde in Kürze 38. Das heißt, ich habe jetzt 16 sehr spannende, aufregende Jahre als Berufspilot hinter mich gebracht. Wie gesagt, auf 4 Kontinenten, habe mich sehr geprägt. Ich fliege nach wie vor, ich bin nach wie vor aktiver Pilot, fliege noch Passagiere durch die Gegend, allerdings sehr, sehr reduziert auf ein absolutes Minimum, sodass die Lizenz halt noch erhalten bleibt. Einfach, weil es auch eine Leidenschaft ist. Wir haben über Leidenschaft gesprochen. Fliegen ist eine Leidenschaft. Ja. Solange es irgendwie zeitlich geht, möchte ich mir diese Leidenschaft noch aufrechterhalten. Aber ich habe natürlich auch eine neue, wirklich große Leidenschaft entdeckt, nämlich auf der Bühne zu stehen mit so großartigen Menschen auch wie dir. Und das ist wirklich toll, wenn du deine Geschichten so teilen kannst, ein Feedback bekommst von den Menschen und tatsächlich Feedback bekommst von Menschen, die dir sagen, deine Geschichten, die haben mir geholfen in meinem Leben, mit meinen Schwierigkeiten, bei meinen Herausforderungen. Und das ist wunderbar. Und dieser Sache möchte ich mich weiter und noch intensiver widmen.
Ich stelle mir vor, wenn ich dich sehe, weißt du, du fliegst, keine Ahnung, von Hamburg nach München irgendwie mit der Lufthansa und steigst in München aus und wirst abgeholt und wirst zur Bühne gefahren, Olympiastadion München. Du kommst direkt aus dem Flieger, hast ein Kamerateam dabei und sagst schon mal sowas von authentisch, so irgendwie. Oder ein Philipp Keil fliegt mit seinem eigenen Flugzeug und weiß ich nicht, hier in Mülheim, Regionalflughafen und steigt ins Taxi und ist dann im Maritim am Flughafen in Düsseldorf als Referent auf der Bühne. Spannend. In jedem Fall freue ich mich zu beobachten, lieber Philipp, wie es mit dir weitergeht. Ich werde ja auch nächstes Jahr 38, kann ja noch ein bisschen mit dir zusammen unterwegs sein. Jetzt hilf uns doch mal, wie ist das mit diesen drei Streifen eigentlich? Du kannst dir vielleicht mal zeigen, ich meine, du hast sie auch da und was ist die Bedeutung dieser, musst du ein bisschen höher halten, dass ich es auch sehen kann. Jetzt sehen wir die drei Streifen.
Ja, hier.
Also auch ja, 6 sogar.
Rechnen, ja? Lesen, schreiben, rechnen.
Genau, okay. Also jeder, der hier ist, der könnte das machen. Also es ist, und gibt es auch 2 und 1 Streifen? Wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist dann die Kabine hinten. Ah, ja, also die haben ja nochmal untereinander Abstufungen. Wer ist der Chef in der Kabine?
Und
wer ist hier die Stewardess?
Meter der Kabine, alles klar. Genau. Jawohl, ja. Ich werde jetzt ab morgen mal darauf achten, wenn ich wieder in den Flieger steige. So, ich sage lieben Dank, lieber Philipp Keil. Ich freue mich wirklich sehr, dich hier heute zu Gast zu haben und wünsche dir alles erdenklich Gute. Komm überall gut an und sage Tschüss und bis bald.
Vielen Dank, Andreas. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf einer dieser tollen Bühnen da draußen.
So machen wir es. Bis dahin.
Und
tschüss. Ciao.